Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 209. Heute mit dabei die Samira.
Hallöchen.
Und der Robert.
Grüezi wohl.
Wie immer fangen wir mit dem Rückblick an auf die vergangenen Wochen. Und ja, am Freitag, dem 12. April, da ja, boxte der vielleicht beste Boxer der Welt, der vielleicht beste, auf jeden Fall einer der besten, Wasil Lomachenko gegen Anthony Crawler. Es war mehr oder weniger eigentlich nur so ein Stay-Busy-Kampf, muss man eigentlich auch nicht groß drauf eingehen. Lomachenko hat Crawler einfach nur dominiert, zerstört und dann in der vierten Runde K.O. geschlagen. Ansonsten noch auf der Karte Gilberto Ramirez, den ihr alle noch aus dem Abraham-Kampf kennen, gewann auch sehr, sehr souverän gegen Tommy Carpensi. Muss man eigentlich auch nicht groß drauf eingehen, weil das sind eigentlich alles so Pflichtaufgaben gewesen. Am Samstag, den 13. April, kämpfte Dominik Bösel gegen Timi Schala, der ja kurzfristig eingesprungen ist. Samira, wie hat sich der Timi Schala denn da verkaufen können?
Ja, dafür, dass er nur einen Tag Zeit hatte, um einzuspringen für Kolei. Ja, hat er sich eigentlich recht gut verkauft, muss man sagen. Beziehungsweise Dominik Bösel hat sich vielleicht nicht so gut verkauft, beziehungsweise hat sein Trainer etwas verärgert, Dirk Schemski, in der Zwischenzeit vor dem Kampf, obwohl er natürlich dann in der achten Runde durch TKO gewonnen hat, was aber nicht den ganzen Kampfverlauf widerspiegelt. Also er ist ganz gut in den Kampf reingekommen so. Aber man muss sagen, Schala konnte sich trotzdem einige Runden dann auch vielleicht knapp, aber konnte sich dann sichern. Eine Runde, ich glaube die vierte war, das hat Dominik Böse ja fast gar nichts gemacht. Also hat sich hinter der Doppeldeckung verschanzt und eigentlich nur Treffer genommen. Das hat Dirk Schemski gar nicht gefallen. Er hat ihn auch ziemlich angeschnauzt und irgendwie meinte, ob er verrückt ist und so. Es war eigentlich ganz unterhaltsam, mal wieder so eine Ringgespräche zu hören, die Zuschauer unterhalten. Da hat sein Boxer ein bisschen zurechtgewiesen. Dirk Schemski war jetzt ja auch nach der Trennung wieder, das erste Mal wieder in seiner Ecke. Und ja, also Dominik Böse hat auf jeden Fall bis zur siebten Runde jetzt nicht jede Runde gewonnen. Also man kann sagen, weiß ich nicht, drei Runden könnte man Schala schon geben, wenn man möchte. Also es waren jetzt nicht alle so klar. Ja, die erste Runde musste man auch 10-8 werten, glaube ich, ja. Oder kann man. Und in der siebten, ja, war es dann vorbei. Aber es war halt schon ein interessanter Kampf, weil Schala Dominik Bösel halt vor ein paar Probleme stellen konnte. Bösel hat dann halt am Ende gemeint, er hat es mit Absicht gemacht, ihn ein bisschen auspowern lassen so. Und dann ist er halt gekommen. Aber ja, man hat halt doch gesehen, das kluge Boxen bringt ihn dann doch eher weiter, anstatt irgendwie sich da irgendwie vermöbeln zu lassen und Treffer zu nehmen ohne Grund, weil wozu, ne? Aber es war auf jeden Fall kein schlechter Kampf, so dafür, dass es so knapp der Gegner so knapp gefunden wurde. War auf jeden Fall unterhaltsam, würde ich sagen. Und ja, Bösel hat wahrscheinlich auch einiges zu verbessern gelernt aus dem Kampf.
So ist es. Also wirklich gut gefallen hat er mir nicht, auch wenn es am Ende natürlich relativ souverän gelöst hat. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vermutlich weiter im MDR zu verfolgen. Ansonsten auf der Karte, Nina Meinke kämpfte gegen eine gewisse Helen Lascombe. Ja, den Kampf hast du auch gesehen, Samira?
Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber es war recht eindeutig. Ja, zum Ende war es doch eindeutig. Also in der Mitte, so vierte, fünfte Runde oder dritte, vierte Runde war halt noch so ein bisschen ausgeglichen. Aber die erste Runde hat Nina Meinke auch ein bisschen gebraucht, um in den Kampf zu kommen. Muss man ihr nicht unbedingt geben, aber danach hat sie klar alle bis zur 10. gewonnen, von daher war das jetzt schon ein klarer Sieg für sie, kann man anderes sagen.
Alles klar. Ja, sonst auf der Karte noch erwähnenswert, der zweite Probekampf von Peter Kadiru, der hat Vincenzo Febo ja, souverän besiegt, also sah ganz gut aus. Kadirou hat mir ganz, ganz gut gefallen von der Athletik her. Das war schon recht eindrucksvoll. Erik Pfeiffer war, glaube ich, nicht zu sehen im Stream, zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Und, aber er hat eine MD nur eingefahren gegen Konstantin Dovbyschenko, was jetzt nicht so ein schönes Ergebnis ist, weil gegen so einen Mann. Also er kann auch boxen, der Dovbyschenko sicherlich, aber ja, da muss jemand wie Pfeiffer, sollte das eigentlich souveräner regeln.
Sollte.
Sollte. Ansonsten, ja, gab es einen Draw. Ich habe
gesehen, wie die Leistung teilweise gegen andere Gegner dieser Kategorie war. Also der Pfeiffer wird nichts. Also ich mag mich aus dem Fenster zu legen und sagen, da wird nichts Großes mehr kommen von dem.
Ja, schwierig, ne? Das ist halt wie bei den meisten deutschen Heavyweights, so dass da nicht allzu viel kommen wird.
Ja, aber du kriegst ja trotzdem in irgendeiner Form einen deutschen Heavyweight immer noch durch gutes Matchmaking in irgendeine gute Position. Siehe einen Tom Schwarz oder so.
Ja, aber ob Tom Schwarz wirklich besser ist als Erik Pfeiffer, mag ich auch mal zu bezweifeln.
Ja, aber den hast du definitiv schon in gute Positionen gekriegt mit entsprechendem Matchmaking.
Ja, aber es ist natürlich, Pfeiffer boxt ja, ist ja auch noch nicht so lange Profi, aber vom Talent her ist er ja schon besser, aber das heißt ja nicht, dass man die besseren Kämpfe immer bekommt. Nee, ansonsten gewannen erwartungsgemäß alle Undercard-Kämpfer, bis auf Marcel Hassler, der ein Draw einfuhr gegen einen gewissen Gukram Mizarev, ein Georgier. Ja, das ist dann auch nicht allzu schön. Ansonsten, ja, ganz nette Veranstaltung, aber kommen wir dann mal auf einen der interessantesten Kämpfe zu sprechen der letzten zwei Wochen. Und zwar Jack Holschei kämpfte gegen Sergei Derevianchenko. Robert, der Jack hat sich gut verkauft, oder?
Ja, also das, was wir alle gehofft haben, ist ja eigentlich in der Form eingegangen. Gut, eigentlich haben wir gehofft, dass er gewinnt, aber also gegönnt hätte ich es ihm. Aber wir sind alle davon ausgegangen, dass Derevianchenko, der ja ein so taktisch guter und physisch starker Mann ist, dass der das Ding gewinnt. Aber Kulke hat man echt angemerkt, er ist nicht zum Verlieren gekommen. Er hat gegengehalten, er hat gepresst. Die Variabel, also das war schon wirklich ein echt, echt enges Ding und schade für Kulkay. Derevchenko war der knapp bessere Mann. Das Ultra geht in Ordnung. Aber er hat sich besser verkauft, als man dann doch gedacht hat. Das kann man sagen.
Ja, ich würde auch sagen, also es war auf jeden Fall ein Hammerkampf eigentlich. Also es war eigentlich der beste Kampf, den Kulkay bis jetzt in seiner Karriere so gemacht hat. Es war sehr unterhaltsam. Und ich finde, er hat auch viel mehr gezeigt, was man vielleicht in anderen Kämpfen vielleicht nicht so gesehen hat. Also auch, dass er halt nach vorne gehen kann gegen so einen Mann und ihn auch dann mit 3 Graden so in der Innenbahn richtig trifft. Also das sah manchmal schon richtig geil aus, ne? Wie er so nach vorne gesprungen ist und auch getroffen hat. Also sonst
reicht er ja auch eher aus. Also hätte man jetzt so nicht gedacht. Nur da hast du aber auch dann gemerkt, eigentlich wäre er besser im Weltergewicht oder so aufgehoben, aber da fehlte jetzt irgendwie dann doch die Physis, um Derevchenko richtig gefährlich zu werden.
Ja, das stimmt. Er lebt da eher von seiner Beweglichkeit, die natürlich in einer leichteren Gewichtsklasse dann noch krasser wäre, aber er kann es halt nicht bringen, deswegen, ja, braucht man darüber wahrscheinlich auch nicht reden, über eine andere Gewichtsklasse. Aber ich meine trotzdem, es war auf jeden Fall ein krasser Kampf. Ich habe den zwar auch 116, 112 gewertet, so. Aber die ersten Runden so hat er gut begonnen und dann am Ende hat er sich nochmal bei mir 2 geholt. So. Also ich war begeistert so von seiner Leistung einfach, auch wenn er natürlich jetzt verloren hat. Aber ich meine, er hat sich extrem gut präsentiert. So. Er hat also als deutscher Boxer in Amerika einfach Werbung so für sich gemacht, würde ich sagen, auch wenn er verloren hat. Weil
das auf jeden Fall.
Er hat mit erhobenem Haupt verloren. Also es war auf jeden Fall geil so. Auf jeden Fall Respekt für diese Leistung, war richtig ein geiler Kampf von Kulkay.
Ja, also da kann man ja auch nur sagen, Hut ab, Jack Holschei, also das war schon richtig gut und verlieren ist keine Schande, gerade wenn man so verliert, also das war ja wirklich relativ eng und ja, hat sich teuer verkauft und ich hoffe, er bekommt nochmal irgendwo eine Chance gegen einen Topmann, denn verdient hätte das, also das ist schon eindrucksvoll und es zeigt einfach, dass er zurzeit der beste deutsche Boxer ist.
Oh, das kann man so unterschreiben.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn ich kein Fan von ihm bin.
Nicht? Warum?
Nee, also in der Vergangenheit habe ich ihn ja immer oft kritisiert, also wie er sich gegen manche Gegner bezeichnet. Aber bei ihm hat man, also vielleicht trifft ja auf ihn dieses blöde Sprichwort zu, vielleicht ist so ein gutes Pferd, springt auch nur so hoch, wie es muss. Ich meine, das Ding damals auch gegen Andrade, da habe ich auch gedacht so, wow, der kann ja mehr, als er eigentlich sonst immer zeigt.
Ja, gerade wenn man dann noch die Kämpfe da gegen Pitto gesehen hat, da ganz am Anfang, wo der ja wirklich nicht allzu gut aussah. Und ja, da musste man ja schon Bedenken haben. Und mit dem Gewicht hast du sicherlich recht, aber das ist wahrscheinlich eine Entscheidung, so hoch zu gehen, die halt ist, wie sie ist. Die kann man ja wahrscheinlich auch nicht mehr revidieren. Das hätte man vielleicht früher in seiner Karriere einen anderen Weg einschlagen können oder müssen. Dann wär's noch besser gewesen. Er hat ja auch nicht unbedingt immer nur Glück in seiner Karriere. Aber ja, schon stark von Jack Culture. Gut, ansonsten noch erwähnenswert auf der Card im Supermittelgewicht. Vielleicht Peter Quillin kämpfte gegen Caleb Truax. Das Ganze endete in einem No-Contest wegen einem Kopfstoß, einem unabsichtlichen. Und ja, vielleicht sehen wir den Kampf dann demnächst noch mal. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Kampf. Und zwar Christina Hammer kämpfte gegen Clarissa Shields, Samira. Du hast den Kampf auch gesehen?
Ja, den habe ich auch gesehen. Und zwar, ja, so wie ich gedacht habe. Christina Hammer hat keine Chance gegen Clarissa Shields und so war es eigentlich auch. Die erste Runde hat sich Clarissa Shields ihre Gegnerin eigentlich nur ausgeguckt, die Runde auch abgegeben, kann man so sagen, aber es ist eigentlich auch die einzige Runde, die sie abgegeben hat für mich. Und danach war das halt echt, wurde Christina Hammer ausgeboxt, jede Runde bis zur 10. Also sie hat durchgehalten, knapp noch, ist fast am Ende dann noch irgendwie, war halt ziemlich angeschlagen, hat sich aber über 10 Runden gerettet. Aber also da sind wirklich technische Unterschiede bei den beiden Frauen. Die boxen halt nicht auf einem Level, wie man es halt schon vorher so wie es zu erwarten war. Und man hat es in dem Kampf extrem gesehen. Also Clarissa Shields ist einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2 Klassen besser, so würde ich sagen. Sie ist halt sehr schwer zu schlagen. Christina Hammer, okay, sie stehen geblieben, hat alles versucht, was sie kann, aber es hat halt nicht gereicht so. War halt ein sehr einseitiger Kampf. Also ja, war jetzt nicht so spannend, aber was soll man machen? Es gibt halt nicht so viele gute Frauen wie Clarissa Shields, die man gegen sie in den Ring schicken kann. Deswegen war das jetzt für mich nicht so der größte Frauenkampf aller Zeiten, nur weil halt viele Gürtel auf dem Spiel standen. Weil für mich geht es da nicht nur um Gürtel, sondern einfach um ein Duell auf Augenhöhe und das war es halt auf keinen Fall so.
Ja, es war schon recht einseitig. Aber.
Es war eine Demonstration.
Ja. Ja. Meine, aber wen überrascht es halt wirklich so, ne? Also, das war ja so.
Das überrascht niemanden. Also,
uns nicht, ja.
In der Vorbesprechung haben wir ja auch alle gesagt, das wird All-In-Shields, weil wir erinnern uns alle noch an den Kampf von Hammer gegen Matisse.
Ja.
Da musste die ja auch geschützt werden. Sonst wäre die auch schon raus gewesen.
Das stimmt. Ja. Man kann ihr zugutehalten, dass sie nicht K.O. gegangen ist, sozusagen. Das ist ein Sieg in dem Kampf für sie, sozusagen.
Ja. Ja gut, sie hat ja auch viel geklammert. Zum Ende hin. Einmal hatte ich ja das Gefühl, dass sie so leicht angeklingelt war. So.
Ja, war sie auch zum Ende. Also ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, wäre sie auch K.O. gegangen, über 12 Runden dann noch.
Mhm. Von daher denke ich also schon, da wäre durchaus Potenzial gewesen, aber es ist, wie es ist, es war ein einseitiges Ding. Entweder ist alles gesagt.
Genau. Schön, dass mal wieder was in der Boardwalk Hall in Atlantic City stattfand. Ist ja auch ein recht traditionsreicher Ort. Ansonsten noch ganz witzig zu erwähnen, vielleicht Samuel Peter, ein alter Klitschko-Gegner. war auch auf der Undercard zu bewundern. Gegen Mario Heredia verlor er durch SD. Ja, ui, da geht es dann wahrscheinlich auch gegen Richtung Karriereende. Ja, hat jetzt die 7. Niederlage im Rekord und ist 38.
Richtung Karriereende, da haben wir, reden wir doch schon fast seit 7 Jahren drüber.
Ja, aber vielleicht braucht er einfach nochmal Money. Gut, dann kommen wir jetzt auf das letzte Wochenende zu sprechen. Und ja, ich meine, im Madison Square Garden fand die Veranstaltung statt. Hauptkampf war Terence Crawford gegen Amir Khan. Ja, will jemand was dazu von euch dazu sagen?
Nein.
War ganz traurig irgendwie zu sehen. Schon die erste Runde für mich, weiß ich nicht. Also auch erwartungsgemäß, aber warum muss dann Khan immer runtergehen?
Das ist ja Amir Khan, das ist...
So schnell aber, mein Gott, erste Runde direkt. Mann, Mann, Mann.
Ja, ich weiß nicht, Amir Khan im Weltergewicht, der reißt einfach gar nichts. Nichts. So, er sieht vielleicht noch hin und wieder gut aus, so, aber das, ich will sagen, seine ganze Karriere, aber es ist halt immer irgendwie so ein Mann, der immer gut aussieht, so ein bisschen, aber irgendwie immer K.O. geht und meistens verliert, wenn die Gegner besser werden. Also ich bin da nicht...
Der immer bis zu einem gewissen Grad gut aussieht.
Ja.
Ja, ist auch beweglich, nur technisch ganz gut, aber absolut. Irgendwie, er war ja ab der ersten Runde bis zum Ende in der 6. die ganze Zeit so auf wabbligen Beinen, hatte man das Gefühl, so, auch nicht nur in der 1., sondern auch danach noch, dass er einfach nicht, dass er immer die ganze Zeit so echt extrem immer hört war und sich retten musste, dass er da nicht noch was irgendwie, noch mehr Treffer kassiert und runtergeht, aber er springt dann auch so in den Gegner rein mit seinen verschiedenen Attacken und so, mit seinem Kinn nach vorne, also ja, gegen so jemanden wie Crawford, der hat ihn ja nur ausgeguckt, gekontert und schwupps war er unten, so, also das ist halt, ja, war gar nichts für Khan, aber krass, auf jeden Fall krass, Terence Crawford ist ein sehr krasser Boxer, so.
Genau, ist ja halt auch einer der Pound-for-Pound-Könige, vielleicht der Pound-for-Pound-König, aber da gibt es ja so ein paar Anwärter, weiß ich nicht, wie man da jetzt vorne sieht, ist ja wahrscheinlich Geschmackssache, aber da gibt es ja schon ein paar mehr Raketen. Ob man da jetzt irgendwie Canelo vorne sieht, Crawford, Lomachenko oder wen auch immer. Das ist halt ja, ein enges Rennen. Und Crawford, ja, ist mit dem Kampf, ich meine, man ist nicht wirklich schlauer. Man weiß, dass er und Errol Spence ja, die besten Weltergewichtler der Welt sind momentan. Und ja, es wäre schön, wenn die beiden aufeinandertreffen würden. Khan wäre vielleicht der einzige Kampf, den ich noch irgendwie spannend fände, wäre vielleicht gegen Cal Brook oder interessant. So in England, das könnte man machen, aber das scheint Khan irgendwie nicht zu wollen, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil er da auch verlieren würde.
Aber weniger verdienen würde.
Ja, auch wenn Brook sicherlich auch nicht mehr so super ist. Also das wäre vielleicht noch sportlich interessant, aber gegen so einen Elite-Fighter muss ich Khan nicht unbedingt nochmal sehen. Also das ist... Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Der wird sich schon wieder in irgendwelche großen Kämpfe reinreden und ja, aber freuen, nein. Ansonsten noch auf der Karte erwähnenswert sicherlich Teofimo Lopez gewann durch K.O. in der 5. Runde eigentlich auch erwartungsgemäß gegen Eddie Studley. Lopez halt auch einer der, ja, jemand mit Superstar-Potenzial auf jeden Fall. Ansonsten, ja, eigentlich jetzt nichts, was man noch unbedingt erwähnen müsste. Ja, von daher passt das so. Ansonsten gab es sicherlich noch eine Veranstaltung im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien. Ist immer nett, das ist eine Freiluftveranstaltung. Ich persönlich mag es ja sehr, wenn die da in Kalifornien unter freiem Himmel boxen. Das finde ich immer ganz nett. Und da, ja.
Geil finde ich dann aber vor allem, wenn du dann den europäischen Boxern während des Kampfes dabei zugucken kannst, wie die einen Sonnenbrand kriegen.
Ja, gerade jemanden wie Dimitrenko, der jetzt ja nicht die hellste Haut hat. Aber ich weiß nicht, meinst du, der hat wegen dem Sonnenbrand dann nicht mehr weitergemacht?
Ja, bestimmt.
Wann war das? Freitags hatte ich noch die Fotos vom Wiegen gesehen, beziehungsweise die Fotos vom Donnerstag habe ich die Fotos gesehen von der Pressekonferenz. Da sah Dimitrenko auch nicht sonderlich fit aus. Beim Wiegen ging es mit 117 Kilo. Für seine Größe ist es ja ganz okay, aber du hast halt wieder gesehen, gegen jemanden, der schnelle Hände hat oder ein bisschen Druck machen kann. Und das kann Ruiz Jr., ja, obwohl er eigentlich da so aussieht wie Michelin-Männchen. Der kann Druck machen und da kommt der halt einfach von vorne bis hinten nicht mit zurecht.
Nee.
Aber
nee.
Andererseits, du weißt aber auch nicht, ob Dimitrenko nicht auch sich seiner Rolle bewusst war und der gerecht wurde. Das kann ja auch sein.
Ja, ja. Er war sicherlich aber so.
Er hat schon wenig gezeigt, oder? Also
er hat noch weniger als sonst gezeigt, fand ich.
Auch. Ja, genau. Er war schon enttäuschend eigentlich eher so. Ne? Er hat jede Runde verloren und hat es überhaupt nicht verstanden, irgendwie seinen Jab zu etablieren, den Gegner wegzuhalten, so groß
zu stehen. Auf jeden Fall sogar ein sehr guter Jab ist.
Ja, natürlich. Auch wenn er mal trifft, ist er jetzt auch mit der Rechten, das würde auch wehtun. Ne? Aber irgendwie, er hat seinen Gegner halt nicht mal einmal irgendwie beeindrucken können. Er konnte ihn halt nicht von sich weghalten und sah jede Runde nicht gut aus. So, man dachte die ganze Zeit, ja, wann geht der K.O. und fängt sich ein? Und dann war es halt so in der fünften Runde. Nee, war ja gar nicht so weit. Aber er wollte einfach nicht weitermachen. Aber ja, halt. Ja, keine Ahnung, bleibt dann halt sitzen oder will halt nicht mehr weiterkämpfen, weil er halt sieht nach der Hälfte des Kampfes, er verliert eh jede Runde und es ist ihm zu anstrengend oder so. Weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so ein geiles Ende irgendwie, ne?
Nee. Ich meine, Dimitrenko war ja irgendwie immer schon ein Mann, der ja irgendwie in so ein gewisses Phlegma
verfallen ist.
Ja, aber der immer in so ein gewisses Phlegma verfallen ist, wenn der Gegner es ihm unangenehm macht. Und das kann Eddie Lewis gut und der hat ihn natürlich jetzt fürchterlich übel aussehen lassen. Aber Dimitrenko sah natürlich auch in seiner ganzen Karriere teilweise auch schon gegen Leute so phasenweise, die es ihm unangenehm gemacht haben, auch nicht unbedingt gut aus immer. Und ja, also würde ich sagen, ist so ein bisschen zu erwarten gewesen, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass er ein bisschen länger steht, aber er hat dann ja aufgegeben und... Ja, hoffen wir mal, dass er keinen Sonnenbrand hat. Schauen wir da mal.
Ja, ohne Scheiß, ist jetzt niemandem aufgefallen bei diesen Dingern in Carsten, wenn dann da die ganzen Europäer kamen, die sind während des Kampfes meistens rot geworden.
Ja. Ja gut, also als richtig weißer Mensch, also wenn man richtig helle Haut hat, dann neigt man natürlich auch rot zu werden durch die körperliche Belastung. So, ne?
Ja, ja.
Aber die Sonne, ja. Wer weiß. Andy Ruiz ist da sicherlich mehr gewöhnt, was die Sonne angeht. Ja, ansonsten auf der Card. Ja, alter Bekannter, vielleicht noch Alfredo Angulo gewann gegen Herbert Bravo durch K.O. in der zweiten Runde. Brandon Figueroa gewann durch Aufgabe in der achten Runde gegen Jonfred Parejo. Und Danny Garcia kämpfte wieder. Er gab quasi ein Comeback, sofern man es überhaupt Comeback nennen konnte. Gewann souverän gegen Adrian Granados in dem vermeintlichen Hauptkampf der Veranstaltung. Eine doch sehr, sehr gute Leistung, denn Granados wurde noch nie vorzeitig besiegt, auch von Sean Porter oder Adrian Broder nicht. Also gute Leistung von Danny Garcia, der sicherlich immer noch einer der besten Weltergewichtler der Welt ist. Irgendwo halt hinter Spencer Crawford, aber dahinter ist ja irgendwo zwischen 3 und 8 oder so auf jeden Fall immer noch einzuordnen, so ungefähr. Auf jeden Fall ein Mann, der immer noch sehr, sehr unangenehm zu boxen ist. Und ja, ich würde ihn eigentlich auch sogar gerne mal gegen Crawford sehen. Also das ist mir immer lieber als gegen Khan oder so, weil Garcia wäre auf jeden Fall immer in der Lage, einen Kampf gegen Crawford so ein bisschen eng zumindest zu gestalten. Also das finde ich immer noch interessant, aber... Schauen wir mal, aber Danny Garcia, Kämpfe sind eigentlich immer eng gegen Top-Leute, von daher schauen wir mal, wie es bei ihm weitergeht, weil seine beiden Kämpfe, die er verloren hat gegen Sermon und Porter, waren natürlich auch denkbar eng. Von daher geht da vielleicht noch was. So alt ist er ja auch noch nicht. Ja, und Dimitrenko, gute Heimreise und ja, in der Sonnenbrand kann er sich gut erholen. Und dann kommen wir zur Vorschau. Ja, im Grunde gibt es diese Woche eine Sache, auf die wir ein bisschen mehr eingehen werden. Ja, auch den größten Kampf der nächsten 2 Wochen. Ansonsten gibt es einige erwähnenswerte Sachen. Am Freitag, dem 26. April, kämpft im Superfliegengewicht Vyacheslav Vangek gegen Juan Francesco Estrada im Superfliegengewicht. Vangek, ein 1,60-Mann, kämpft gegen Estrada, einen Mann von 1,63. Für Freunde der leichten Jungs ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ansonsten, ja, in Mexiko noch ein Kampf der Damen im Superfliegengewicht. Guadalupe Martinez Guzman gegen Jessica Chavez.
Ja, ich habe erst gedacht, das wäre eine Frau.
Ja, ne? Guadalupe hört sich auch gut an. Martinez Guzman. Das ist sich auf jeden Fall nicht zu erkennen am Namen sofort, um welches Geschlecht es sich handelt.
Ja, vor allem Jessica, ne?
Ja, ja, Jessica ist ja Jessica Chavez. Ja, die ist kennen wir ja. Ja, genau.
Ach so, wenn du jetzt gerade gesagt hast, Männerkampf.
Nein.
Habe ich das falsch verstanden?
Nein, aber wenn du jetzt sagst, Guadalupe Martinez Guzman, da weiß man ja nicht sofort, ob das ein Mann oder Frau ist, oder?
Ach so, okay.
Alles gut. Auf jeden Fall kämpft dann auch noch Nonito Donaire gegen Solani Tete. Donaire, ein alter Bekannter, ja, bei dem natürlich auch vielleicht schon, an dem schon die Zahn der Zeit nagt, kämpft gegen einen Südafrikaner. Das könnte sogar ein richtig enger Kampf werden, schauen wir mal, aber das ist jetzt, was man sich angucken kann, aber es ist, was man unbedingt sehen muss. Ansonsten noch am Samstag, den 27. April in Las Vegas, Robert Easter Jr. gegen Rances Barthélemy. Ein sehr, sehr interessanter Kampf. Ja, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ansonsten auf der Card Victor Postol. Kann man auch schon schauen. Da ist nichts wirklich fantastisch, aber kann man sich gut angucken. Ja, dann gibt es sonst noch am 4. Mai in Deutschland in der Fraport Arena in Frankfurt eine Sauerland-Veranstaltung, in der der Hauptkämpfer Leon Bunn ist, der gegen Leon Hart kämpft. Ja, sollte eigentlich Leo Bunn machen, oder Samira?
Ja, er ist auf jeden Fall der Favorit und hat ja auch in seinem letzten Kampf gegen Poljakow klar und deutlich gewonnen und überzeugt. Er ist der technisch bessere Boxer. Leon Hart ist halt mehr so der physisch agierende Mann so. Jetzt, der wird wahrscheinlich probieren, ja, durch seine Physis Leon Bunn ein bisschen Schwierigkeiten zu machen, zu drücken und so, aber wer gegen Poljakow da irgendwie gut aussieht, der müsste das eigentlich auch gegen Leon Hart schaffen, sagen wir so. Aber ist kein schlechtes Duell, so deutsch-deutsches Duell. Ist eigentlich eine gute Ansetzung, kann man sich auf jeden Fall angucken. So. Also ich hoffe auf einen spannenden Kampf.
Absolut. Ansonsten auf der Karte ist natürlich noch ganz interessant. Abbas Barubu wird in seinem 6. Profikampf gegen Ali Foneka antreten. Und das ist schon ein Wort. Natürlich ist Ali Foneka 41 mittlerweile und vielleicht ein Journeyman-Status angekommen, aber zu seiner besten Zeit lieferte er sich brutal enge Duelle damals gegen Nate Campbell oder den Joan Guzman, der fantastisch war seinerzeit. Also wirklich unglaublich starker Mann. Toller Boxer und ja, dem rang er damals ein Draw-Up 2009. Natürlich ist das jetzt auch schon 10 Jahre her und er ist jetzt 41, aber Boneka auf jeden Fall ist erst zweimal K.O. gegangen und ist sicherlich in der Lage, Baru so ein bisschen zu fordern. Ich meine, Baru wird es schon regeln, aber Gegner sind schon, also jetzt erst Carlos Molina, jetzt Ali Foneka, sind zumindest sehr, sehr namhaft für Abbas Baru. Das kennt man ja sonst eher nicht so von den deutschen Veranstaltungen. Also nicht schlecht, das Matchmaking. Auch wenn Foneka natürlich auch schon weit über dem Berg ist, aber ja. Kann nicht schaden, Baru so einen Mann in den Ring zu stellen. Also ich finde das ganz gut, das Matchmaking für den dann 6. Profikampf ist das schon sehr, sehr ordentlich. Ansonsten, ja, Sarah Baumann gegen Anne-Sophie Da Costa sollte sie auch gewinnen. Anthony Egitt kämpft gegen Sandro Hernandez. Ja, und Sophie Aisch kämpft gegen TBA und Albon Pervizay kämpft gegen einen gewissen Juri Bükautsu aus Weißrussland, der es 17 Mal verloren hat. Das sollte der Perisai eigentlich auch regeln.
Nur 17 Mal?
Erst 17 Mal, ja.
Ah,
Kann man einiges erwarten, vielleicht. Ansonsten kommen wir zu dem größten Kampf in den nächsten zwei Wochen. Und zwar am Samstag, den 4. Mai. Da kämpft, ja, vielleicht auch einer der Pound-for-Pound halt Superstars zusammen, ne, mit den üblich Verdächtigen. Weiß man nicht, ist ja auch immer Geschmackssache, wenn man dann eins hat. Auf jeden Fall einer der Pound-for-Pound-Kandidaten. Saul Alvarez kämpft gegen Daniel Jacobs in der T-Mobile Arena in Las Vegas, die ja noch nicht allzu alt ist. Matchroom, Golden Boy und Oscar de la Hoya und veranstalten das Ganze. Und ja, es ist schon ein Kampf, auf den ich mich echt freue, weil die Kämpfe zuletzt von Jacobs waren ja echt ganz gut. Ich meine, er besiegte Kohlscheibezwinger Darian Schenko, besiegte Solecki Arias und gegen Golovkin performte er wirklich, wirklich gut. Davor schlug er Peter Quill in der ersten Runde K.O. Also das ist schon sehr, sehr stark. Also Jacobs, einer der wenigen Kunden, die Alvarez schlagen könnten. Aber dazu haben wir später auch noch eine Frage bekommen. Und ja, fangen wir mit Samira an. Ja?
Ich wollte nur sagen, man merkt schon, Jacobs ruht sich nicht so auf seinen Lorbeeren aus. Der sucht Herausforderungen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Schwergewicht, hast du ja irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass die sich alle aus dem Weg gehen. Während bei Mittelgewicht, so wäre es als Nächster dran. Also das ist schon beeindruckend.
Ja, der hat Angst vor niemandem, ne? Und im Grunde, er hat ja auch erst zweimal verloren. Das eine Mal war gegen Pirok, der leider seine Karriere aufgrund eines Unfalls beenden musste. Der war schon auch ein toller Boxer damals, aber da war Jacobs natürlich auch noch nicht der Mann, der vielleicht heute ist.
Und noch ein bisschen grün.
Ja, und Golovkin, der Kampf war natürlich fantastisch, ne? Also das war echt eng. Und wenn man so sieht, wie die Kämpfe von Golovkin und Alvarez waren, auch sehr eng, könnte man da vielleicht auch einen engen Kampf erwarten, oder? Was denkst du, Samira, wie wird das Ding ausgehen?
Ja, für mich ist Canelo der Favorit, aber natürlich jetzt auch nicht so. Ich würde schon dann eher mit ihm gehen, aber ich glaube trotzdem, dass es ein engeres Duell wird, weil ja, Jacobs ist kein schlechter Mann, so. Der wird ihm auch das Leben versuchen, ein bisschen schwer zu machen, ein paar Runden klauen können und die Steigerung natürlich von Peter Jantschenko ist halt auch ein ganz anderer Boxer als Canelo, aber Canelo ist halt ein krasser Typ, ne, mit seinen Golovkin-Fights und so. Man weiß, was er kann, man weiß ein bisschen, wo seine Schwächen liegen, aber ich kann mir, also es wäre krass, wenn Jacobs Canelo besiegen würde, das kann ich mir irgendwie jetzt kaum vorstellen, obwohl es jetzt vielleicht auch gar nicht ganz unrealistisch ist, aber ich glaube schon, dass es recht eng wird, ehrlich gesagt. Also es kann schon, das Punkturteil, ich glaube, es geht bestimmt über die Punkte, wird eng sein. Das wird jetzt nicht irgendwie so eine einfache Nummer für Canelo. Da muss er sich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen, das zeigen. Sonst geht es nach hinten los. Aber es wird auf jeden Fall ein geiler Kampf. So. Ich bin gespannt, so, wie sich Jacobs verkauft. Ich hoffe, er macht einen seiner besten Kämpfe. So. Dann haben die Zuschauer was zu sehen. Aber ich gehe trotzdem mit Canelo.
Und Robert, was ist deine Prognose?
In großen Teilen gehe ich mit Samira mit. Also Punkturteil für Alvarez sehe ich auch. Aber das wird nicht eindeutig werden, denn Jacobs ist halt auch einer, der was verträgt. Der wird nicht wie jetzt einen Fielding, der technisch, physisch dem einfach auch nichts entgegenzusetzen hatte, irgendwie schon runtergehen. Das hat man bei Jacobs gesehen, der kann durchs Feuer gehen. Allein schon, als er gegen einen Boxer wie Golovkin geboxt hat. Dass das auf jeden Fall eng wird, sehe ich auch einfach aus dem Grund schon, weil auch Alvarez ja auch eigentlich kein wirklicher Mittelgewichtler ist und Jacobs da ja physisch eigentlich sogar ein bisschen im Vorteil ist. Nichtsdestotrotz glaube ich doch schon, dass Alvarez leichte Punktvorteile erhaschen wird oder es im Zweifel, gehe ich jetzt nicht von aus, aber das wäre so mein Szenario B, dass es auf eine Mehrheitsentscheidung rauslaufen könnte, die aber umstritten ist.
Ja, ich meine, selbst wenn es irgendwie einigermaßen eng wird, wird Alvarez das Ding schon irgendwie kriegen, weil er ist die Cash-Cow, er ist der Mexikaner, er hat den großen TV-Vertrag. Die werden das dann schon so...
Streaming-Vertrag, muss man
ja
sagen.
Und die werden das schon so regeln, dass der da im Zweifel gewinnt. Das ist irgendwie, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei Jacobs. Das ist halt, den machst du nicht mal einfach eben so klar. Und ich freue mich auch sehr drauf, aber ich fürchte auch, dass es. Ich meine, dass Jacobs ihn Alvarez vorzeitig schlägt, glaube ich nicht. Kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Und, aber dass ihm, wie auch gesagt habe, alles abverlangen wird und der Kampf echt relativ eng sein wird, das sehr wohl auch aufgrund der Physis von Jacobs, die ja doch recht eindrucksvoll ist für einen Mittelgewichtler mit 1,82, er ist recht breit, also ich meine, Alvarez ist fürchterlich breit, aber ja,
nicht hoch.
nicht 10 cm kleiner oder 9 und ja, aber am Ende des Tages muss man halt mit der Cash-Cow gehen, auch wenn die Wetteanbieter das mit 1,25 zu 3,75 einigermaßen eng sehen für so einen Topkampf. Chancen hat er auf jeden Fall, Jacobs, aber schauen wir mal. Also so ein gewisses Upset-Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.
Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass es dann nochmal ein Rematch gibt, ne? Also bei so einem Kampf, das ist halt so ein typischer Kampf dafür, dass es ein Split Decision gibt, knapp, nicht eindeutig und dann vielleicht nochmal eine Ansetzung. Das wäre auf jeden Fall so ein Kandidat dafür. Sind wir mal gespannt.
Genau, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ja, so.
Wie schön reinisch du das gerade gesagt hast. Da sind wir mal gespannt.
Ja, ansonsten kann man vielleicht noch was bisschen was zu der Undercard sagen. Da wird Lamont Roach kämpfen gegen Jonathan Oquendo in Superfedergewicht. Ansonsten, ja, Saddam Ali, Virgil Ortiz Jr., ganz nett, aber im Grunde ist der Hauptkampf von wirklichem Interesse und das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Und das sind halt auch die Kämpfe, auf die man sich halt brutal freut, so als Boxfan, die es mal viel zu wenig gibt. Aber das ist genau das, was man sehen möchte. Gut, dann wär's das soweit mit der Vorschau. Kommen wir zu den News, Samira. Was gibt's denn da so Schönes Neues?
Entschuldigung.
Und zwar
passte nur fast, aber egal.
Ja, unser Timing.
Du musst mir Pausen lassen.
Ja.
ja, Murat Gassiev kommt wieder zurück. Er boxt wieder. Und zwar beim Matchroom bei Eddie Hearn. Er wird bei The Zone übertragen und tritt jetzt im Schwergewicht an, genauso wie Usyk. Da ja, kann man gespannt sein auf seine nächsten Kämpfe. Er war ja verletzt irgendwie recht lange und musste pausieren nach dem Usyk-Kampf. Und ja, jetzt ist er wieder da. Mal schauen, wie er sich dann so im Schwergewicht durchschlägt.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, das macht Sinn. Er ist ja auch recht groß mit 1,92. Er ist ja auch erst 25 und halt auch nur gegen Usyk verloren. Also da geht sicherlich auch noch was im Schwergewicht für ihn. Also ein Titelshot oder so ist in jedem Fall drin, denke ich. Er hat auf jeden Fall die Anlagen dazu. Ja, was gibt's sonst noch Gutes Neues?
Ja, sonst haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, dass wir schon länger nichts von Marco Hook gehört haben oder dass er gerade im Training ist in Amerika. Und jetzt steht auf jeden Fall schon fest, wann er in den Ring steigt, und zwar am 17.05. USA. Aber, also auf jeden Fall auch im Schwergewicht, aber der Gegner steht noch nicht fest. Also ja, muss man noch ein bisschen warten, bis er verkündet wird.
Also wir haben jetzt den 22.04. In weniger als 4 Wochen boxt er also gegen einen noch nicht bekannten Gegner. Ja, das muss ja dann wahrscheinlich ein Gegner von Weltformat sein.
Oder er weiß es halt schon, sowieso schon, aber es ist halt noch nicht so in trockenen Tüchern oder soll noch nicht verkündet werden. Ich weiß es auch nicht, aber.
Ja, aber wenn, aber sag mal, ist ja, ja diese, ganz ehrlich, sag mal, ich übertreibe jetzt mal. Wenn du jetzt weißt, in 4 Wochen ist ein Kampf und du willst dafür Werbung machen und du sagst aber nicht, wer das ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Deontay Wilder ist?
Nein, so ein Mann sowieso nicht, weil er boxt.
Ja, ich sag ja nur gerade, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was weiß ich, Luis Ortiz ist?
Nein, das wird natürlich.
Die ist gleich null. Also, null, das wird ja irgendein Aufbaugegner sein.
Ja, auf jeden Fall. Er boxt auch nur 8 Runden und irgendwie Fox Woods Resort und Nantucket habe ich noch nie gehört, keine Ahnung.
Nantucket, das ist doch. Das ist doch Ostküste, glaube ich, oder?
Da ist nicht sicher, ehrlich gesagt. Deswegen müssen wir vielleicht mal nachschauen. Ist jetzt, ich meine, es ist jetzt nicht Las Vegas oder so. Es ist halt auch nicht irgendwie die Überveranstaltung. Auf jeden Fall erst auf der Undercard. Es wird halt ein normaler Kampf im Schwergewicht, damit er halt mehr Erfahrung sammelt. Aber es sind ja jetzt auch nicht 12 Runden.
Ach, Connecticut ist das.
Ah, okay. Ja. Jetzt nicht das Riesenbox-Mecker, aber.
Aber es ist von Ludi Bela veranstaltet.
Ja, das ist nicht schlecht, ja. Verstehe ich nicht so, wie man auf den Ort kommt, aber keine Ahnung. Aber mal sehen, weiß ich nicht, ob Hook jetzt öfter mal in Amerika boxen möchte, ob er da jetzt irgendwie Connections hat oder dann wieder zurückkommt.
Müssen wir ja, mal schauen. Wenn du jetzt guckst, also jetzt außer Jorge Arias, jetzt nicht wirklich was auf der Karte, was einen Namen hat.
Nee, deswegen auch, ja, das ist eigentlich nichts wirklich Großes, ja. Auf dieser Karte. Deswegen, also es ist eher so eine kleinere, sieht halt aus wie so eine kleinere Veranstaltung. Ne? Also
für ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwo übertragen wird.
Nicht unbedingt, ne.
Vielleicht in einem YouTube- oder Facebook-Stream.
Habe ich auch noch nicht gehört. Müssen wir mal abwarten, ob da noch
irgendwas. Es ist halt so eine kleinere Casino-Veranstaltung, ne.
Ja, aber die größte News ist ja eigentlich jetzt, dass Jerry Miller des zweifachen Dopings überführt worden ist und der Kampf gegen Joshua geplatzt ist.
Ja, das ist natürlich, da gehen ihnen einige Millionen flöten.
Ich glaube 5 oder 6 waren es.
Das ist natürlich, da muss man sich in den Arsch beißen, glaube ich.
Ja. Hätte mal weniger in die Cheeseburger gebissen, hätte wahrscheinlich nicht so abspecken müssen.
Aber naja. Es war doch sicherlich nur verunreinigtes Fleisch.
Was? Nee, er hat es ja zugegeben.
Also, ach, warum das denn?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es mal jemand mit Ehrlichkeit versucht. Keine Ahnung.
Nein, das waren doch bestimmt. Also ich bin sicher, dass das waren verunreinigte Fleischstücke oder so, die er gegessen hat.
Ich habe auch gelesen, dass das irgendwie ein freiwilliger Dopingtest war. Dass er dann überführt wird, ist natürlich. Ja.
Wah.
Bisschen dumm, ne?
Ja, wahrscheinlich hat er einen schlechten Arzt, nennen wir es mal.
Ja.
Und das klingt jetzt nicht allzu professionell.
Ja, aber ist jetzt schwierig. Wenn du mir überlegst, wir haben ja jetzt den 22. Eigentlich hätte ja Joshua vor 2 Tagen in Wembley boxen sollen, ursprünglich. Und dann haben sie halt abgesagt, damit er dann in Madison Square Garden im US-Publikum boxen kann. Das ist jetzt irgendwie scheiße, oder? Weil, ganz ehrlich, wenn Joshua in England im Wembley-Stadion boxt, dann kannst du dem auch einen Sack Bohnen in den Ring stellen und das Ding ist ausverkauft. Aber wenn du dich jetzt dem US-Markt präsentieren willst, dann musst du da auch einen guten Gegner hinstellen. Oder einen Gegner nehmen, der auch irgendwie dem Publikum bekannt ist. Und jetzt wird's schon schwierig.
Ja, was könnte man da nehmen? Kovnacki oder sowas. Aber der muss natürlich auch erstmal wollen. Ne? Aber mit den Dollars kann man ihn vielleicht schon irgendwie locken. Aber es ist halt, ja...
Ja, ich mach mal eben kurz die Boxrec-Liste mal auf, was es so an Boxern gibt. Was hast du? Also, Wilder, Amerikaner, fällt weg. So.
Diopas wird frei.
Fällt weg, kennt keiner. Povetkin, Russe, weiß ich nicht, ob das so. Hat schon gegen den geboxt. Jerry Miller ist jetzt gesperrt. Luis Ortiz, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Den kennt das Publikum, ist Kubaner, ist ein gefährlicher Mann, könnte ein enges Ding werden. Wäre interessant. Kubrat Pulev fällt weg, ist gesperrt wegen der Kussattacke. Joseph Parker, schon geboxt, fällt weg. Dominic Brazil fällt weg. Adam Kovnacki, ja, den hast du ja schon erwähnt, der wäre eine Option, aber glaube ich nicht. So, was haben wir noch? Andy Ruiz Jr., nee, fällt weg. Der hat ja gerade erst geboxt. Philipp Horkovic, nö, der fällt weg, den kennt keiner und ist noch zu grün in den Ohren. Chisora kennt da drüben keiner. Oscar Rivas kennt da, vielleicht. Joe Joyce, Engländer, kennt da keiner. Christian Hammer, natürlich nicht. Vielleicht Sergei Kusmin. Ja, vielleicht. Aber sonst, ich habe ja auch gehört, dass auch Michael Hunter irgendwie in der Diskussion stehen soll, wobei ich denke, das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Der Typ hat 4 Kämpfe jetzt im Schwergewicht gemacht, kommt eigentlich aus dem Cruisergewicht. Das muss nicht sein.
Kann man machen, aber es ist nicht so unwahrscheinlich, denke ich, dass das kommen könnte. Ja.
Also mein Liebling wäre Ortiz.
Ja, sicherlich, aber...
Aus allem, was ich jetzt so hier in den Top 25 so sehe.
Es ist auf jeden Fall eng, es ist nicht mehr viel da, was er kämpfen könnte, also realistisch halt...
Da ist schon viel weggearbeitet.
Ja, du kannst halt nur im Grunde kaufen. Du musst ja auch irgendwas den Leuten verkaufen. Du kannst ja nicht Christian Hammer da hinstellen oder so.
Oder Mario Daza.
Ja, also es geht ja eigentlich Kovnacki gegen Du Haupers ist eigentlich auch schon so unbekannt für den Veranstaltungsort und für die Kampfgröße.
Ja, also das Stumme ist jetzt auch einfach, hätte das jetzt vielleicht da in diesem Center in Brooklyn gemacht, da wäre vielleicht noch was anderes, aber der Madison Square Garden, da musst du servieren.
Ja, wobei, ja, es ist halt sein US-Debüt, aber es ist ja auch Mahmoud Shah im Gespräch, ne? Und die sollen sich ja irgendwie schon mit Eddie Hearn unterhalten.
Wer ist im Gespräch?
Mahmoud Shah, Manuel Shah, ehemals. Wirklich?
Ach bitte, den nehmen die doch im Leben nicht. Den kennt doch in Amerika kein Schwein.
Wäre nicht so gut für ein US-Debüt, ja, wenn man sich gut verkaufen will, ich glaube.
Ich meine, den knockt er doch in der ersten Runde weg, wenn er will. Also das wäre ja jetzt keine wirkliche Rolle. Also du musst ja schon irgendwen, der schlägt, der weiß ich nicht, so ein
der
bisschen.
Guten Kampf mal einigen ja. Lassen, ja?
Der hat jetzt auch seit 2017 nicht mehr geboxt. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich denn so in der Weltrangliste momentan so an welchem Platz ich denn da einordnen könnte.
Keine Ahnung.
Also Ustinov selbst, gegen den der verloren hatte, gewonnen hat, ist auf Platz 60. Ja, dann würde ich sagen, dann ist der vielleicht auf 45? 40?
Ach, mit Wohlwollen. Ja, vielleicht. Aber es ist schwierig, da einen vernünftigen Gegner zu finden. Also, ja. Und vor allem, der Gegner muss halt wollen. Aber ich denke, wenn bei der Kohle, die wahrscheinlich auch Miller bekommen hätte, kann man sicherlich so einen Kovnacki, so einen Rivas oder so hinterm Ofen hervorlocken, aber ja.
Den würdest du, glaube ich, ja schon für die Hälfte kriegen, weil so viel Kohle haben die bis jetzt noch nie gekriegt.
Aber ist natürlich traurig für Joshua, weil er halt durch sein US-Debüt wahrscheinlich einfach verkackt ist, weil er keinen wie Miller so finden wird, der ihn irgendwie so gut ersetzen kann oder halt in Amerika vielleicht irgendwie einen Namen hat oder den die Leute kennen und so. Also
ja, das wahrscheinlich würde, das der Einzige, der mir jetzt da nur einfallen Ansatz. Würde, wäre Ortiz. Und der ist ja auch schon mal des Dopings überführt worden.
Ja, das wäre auch ein gefährlicher Gegner. Dann, wenn, wer weiß, ob der Kampf dann überhaupt stattfindet, ja.
Also die wollen wohl im Laufe dieser Woche jetzt wohl einen präsentieren. Schade, dass wir jetzt an einem Montag aufnehmen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt irgendwie erst an einem Donnerstag aufgenommen hätten, hätten wir da wahrscheinlich schon nähere Sachen gehabt, aber na gut, was willst du machen, müssen wir mal in zwei Wochen drüber reden, aber es ist im Endeffekt wirklich nicht gerade irgendwas Spannendes oder Interessantes da, wo du denkst, ja, das wäre jetzt gut.
Stimmt, ja.
Man, hier sind schon zu, wenn du die ganze Liste mal so durchgehst, da ist schon so viel weggearbeitet oder schon hat sich schon in vornherein schon irgendwie aussortiert oder ist einfach noch mit gutem Matchmaking zu weit nach vorne, aber eigentlich noch zu grün hinterm Ohr, wie jetzt ein Philipp Horkowitsch oder einen Joe Joyce. Das glaube ich nicht, dass die jetzt schon gegen die ansetzen. Und wenn du dann guckst, Brian Jennings hat seinen letzten Kampf verloren, hat auch schon mal Madison Square Garden gegen Klitschko geboxt, hat er verloren, wobei er ganz gut aussah.
Ja. Aber das kannst du doch den Leuten nicht nochmal verkaufen, ne? Weiß ich nicht.
Eben, also nicht im Madison Square Garden.
Schwierig.
Also da musst du schon was auch auftischen und die Auswahl ist gerade sehr beschränkt. Also ich hoffe ja auf Ortiz.
Wäre sexy, aber schauen wir mal. Ja, dann setzt man einen Doper durch den anderen. Ja.
Ja.
Das wäre dann immerhin noch fair.
Schauen wir mal.
Aber der eine Doper ist dann gegebenenfalls wenigstens schon mal sauber. Und hat einem Wilder einen guten Kampf.
Wie es glaubt. Ja. Wer da alles so sauber ist, da glaube ich ja nicht so dran, aber schauen wir mal, wer es dann wirklich wird. Aber die Auswahl ist natürlich klein. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Rubrik.
Ja.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Sehr gut, ja, diesmal hat es ja etwas besser geklappt, aber ja, dann kommen wir zur ersten Frage von Kim. Welcher Boxer im Mittelgewicht bzw. Supermittelgewicht könnte Canelo wirklich besiegen bzw. K.O. schlagen? Was meint ihr?
Ja, benannter Jacobs wäre einer, der da durchaus das Potenzial hätte. Aber ich gehe nicht von K.O. aus. Dann noch, wie heißt nochmal der Engländer? Billy Joe Saunders würde ich auch durchaus aufgrund seiner Geschwindigkeit und seinen vielen Schlägen auch einen Punktsieg zutrauen. Zutrauen heißt aber nicht, dass ich das tippen würde.
Wäre auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, definitiv. Also Saunders gegen jeden Topmann aus dem Mittel- oder Supermittel wäre ein super Kampf, keine Frage. Im Supermittelgewicht wird es schon ein bisschen interessanter, weil das ist ja jetzt mal wirklich, sag mal, er ist zwar Weltmeister der WBA, ist ja aber eigentlich nicht wirklich ein wirklicher Supermittelgewichtler. Da könnte ich mir vorstellen, dass Callum Smith ihn sogar ihn besiegen könnte, denn Smith hat ja auch gegen die anderen Leute im Supermittelgewicht echt gute Kämpfe gezeigt, außer jetzt hier gegen den einen Niederländer. Aber gegen
Groves, ne?
Gegen Groves. Das war schon eine klasse Leistung. Also das hätte ich im Leben nicht von ihm erwartet. Ich hatte ja auch damals eigentlich auf Groves gesetzt. Da muss ich schon sagen, Chapeau, das war schon echt gut. Ramirez ist ja eigentlich, will ja jetzt im Halbschwer geboxen, der fällt weg.
Oh.
Das wären die ich mir vorstellen könnte.
Ja, was ich mir auch noch, was einigermaßen interessant wäre, wäre vielleicht, wenn man runtergeht. Also jetzt im Mittel- und Supermittel sehe ich da jetzt auch nicht so die große Gefahr, weil die Klasse jetzt einfach nicht so stark ist. Im Light Heavyweight ist es dann natürlich wieder eine ganz andere Liga. Das wäre so sein Limit, das ist zu hoch, weil da laufen zu viele brutale Leute rum. So, und dafür ist er auch zu klein, das sollte er nicht tun. Aber ja. Sonst natürlich im Super Weltergewicht wäre natürlich Hurt jemand, der vielleicht ganz interessant wäre. Am interessantesten fände ich persönlich Duell gegen Spence Junior, der sicherlich von seinem Körper her, der ist auch recht groß und breit, sicherlich auch so perspektivisch auf jeden Fall irgendwann mal so ins Mittel- oder Supergewicht gehen könnte und von seinem Style her vielleicht auch unangenehm wäre und der kann halt auch was und also Errol Spence wäre auf jeden Fall wahrscheinlich der Kandidat, weil Crawford finde ich vom Frame und vom Rahmen vielleicht ein bisschen zu klein für diese hohe Gewichtsklasse. Deswegen würde ich sagen, Errol Spence wäre perspektivisch auf jeden Fall ein Kandidat oder den ich die größten Chancen einräumen würde. Vielleicht mal Canelo zu besiegen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so viel da, was ihn fordern könnte. Ja. Wollt ihr sonst dazu noch irgendwas anmerken?
Von mir aus nicht.
Okay. Dann kommen wir zu der nächsten Frage und der Matthias fragt hier: Das hier wird jetzt ein bisschen länger. Besprecht das bitte mal in eurer nächsten Folge. Mann gegen Frau im Boxen. Klar sind die Männer im Vorteil, aber sieht es aus, wenn man einem männlichen Boxer aus der niedrigsten Gewichtsklasse im Männerboxen gegen eine Frau der höchsten Gewichtsklasse des Frauenboxen antreten lässt? Hier das Duell. Chiapon Monsir, aktuellen Minimumgewichtsweltmeister, Größe 1,58 Meter. Gewicht 47,5 Kilo gegen Wonder Ward, fast 2 Meter, 1,98, 81 Kilo schwer. Natürlich ist er von der aktiven Ward im Alter von ca. 30 Jahren die Rede. Denkt ihr, der Mann setzt sich durch oder die 40 cm größere und 34 Kilo schwerere Wonderwart. Ich selber würde wohl eher auf den Mann tippen. Das ist wirklich eine interessante Frage und da frage ich einfach mal Samira, was denkst du dazu?
Ja, ist auf jeden Fall wirklich mal eine interessante Frage, auch recht lang. Danke auf jeden Fall dafür, Matthias. Ja, erstmal kann man die gar nicht, jetzt hat er zwar ein Beispiel genannt, aber insgesamt kann man natürlich so eine Frage nicht so allgemein beantworten, weil es immer auf die Skills natürlich ankommt, nur weil jetzt eine Frau irgendwie 2 Meter ist und irgendwie viel wiegt, so heißt ja nicht, dass sie irgendwie im Boxring wie eine Clarissa Shields boxt. Ne? Das ist halt auch immer so die Frage. Deswegen müsste man halt erstmal sich genau die Boxer angucken, wer da technisch erstmal überlegen ist. Aber natürlich, wenn da ein Punch von einer guten Boxerin durchkommt, wie Clarissa Shields, die dann vielleicht gegen einen viel leichteren Mann antreten würde, dann könnte die den schon einen Hit anhörten, glaube ich. Also sie hat ja, also bei Shields ist es ja wirklich so, dass sie auch sich zutraut, Thurman und Porter zu schlagen, hat sie ja letztens erst gesagt, auch gern gegen Golovkin irgendwie, also sie hat auch keine Angst, gegen Golovkin in den Ring zu steigen, was jetzt vielleicht auch ein bisschen krass sich eigentlich anhört, so. Aber sie meinte, ja, sie hätte die Skills und so dazu. Glaube schon, dass einige Frauen einen guten Kampf gegen leichtere Männer machen können, aber wenn es dann um die Punkte geht, dann ist natürlich der leichtere Mann, der arbeitet ja viel mehr, wenn der gut ist. Der sammelt einfach Punkte über die Runde und gewinnt dann durch Punkte, ne, wenn er nicht sich eine fängt. So. Und eigentlich ist ein Mann ja auch viel schneller am Ring als eine Frau. Das heißt eigentlich, man kann ihm zutrauen, dass er halt 10 oder 12 Runden, ich weiß nicht, wie sie dann boxen würden, durchhält, ohne sich da irgendwie zum Beispiel von Shields oder irgendjemandem sich eine zu fangen. Also, aber ich glaube, der Punch kann trotzdem auch von einer guten Frau recht hart sein, gerade wenn sie irgendwie in einer schweren Gewichtsklasse boxt, 81 Kilo hat und jetzt 1,98 ist. Ich kenne diese Wonder Ward jetzt nicht so genau, aber sagen wir mal so.
Da gibt es einen recht bekannten Clip bei YouTube, die von, ich glaube, Ann Wolf hieß die, so richtig schön mit einem Haken ausgenockt worden ist. Die hat auch, glaube ich, Wonderwall hat auch nur eine Niederlage gegen Ann Wolf auch gehabt. Und dieser Clip ist damals relativ, so in der Anfangszeit von YouTube, ziemlich viral gegangen.
Ja, ich glaube, das habe ich trotzdem noch nicht gesehen. Aber ich meine, 2008, das war halt auch noch so ein bisschen anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sie war. Also war sie jetzt auf so einem Niveau von Shields? Ich denke mal nicht, ne? Denke ich mal nicht, weil
Die war eigentlich mal Basketballspielerin. Mit 1,98 macht das natürlich auch Sinn.
Das passt. Aber ich glaube, wenn es über die Punkte geht, würde ich immer mit dem Mann gehen irgendwie. Ich würde jetzt auch auf Golovkin tippen, wenn er gegen Shields boxen sollte, was natürlich utopisch ist. Aber weiß ich nicht. Also manche Frauen könnten, glaube ich, auch gegen sehr leichte Männer gewinnen, gerade wenn die technisch jetzt nicht so, wenn sie technisch halt unterlegen sind, sagen wir so. Aber eigentlich ist ein Mann viel schneller im Ring. Also wirklich, wenn er irgendwie eine viel leichtere Gewichtsklasse hat. Die Frauen kennen das natürlich, Shields spart ja auch mit Männern so, aber dadurch ist sie wahrscheinlich auch so gut. Aber im Endeffekt hat der Mann meistens den Vorteil, sagen wir so, wenn er nicht technisch total grottig ist und irgendwie, ja, total langsam, würde ich dann eher mit dem Mann gehen, dann nach Punkten, auch wenn er viel leichter ist. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, darüber zu reden, weil halt das Thema jetzt auch mit Shields und Thurman und Porter aufkamen. So, ich weiß nicht, würdet ihr denken, dass Clarissa Shields gegen Thurman gewinnt? Sie meinte, sie wird den besiegen.
Gegen Thurman glaube ich nicht, aber wenn man jetzt wirklich das Minimum... also, ja, wenn sie ihn erwischt, ne, vielleicht. Also, nein, aber auch das ist natürlich utopisch so. Weiß ich nicht, also ich kann es mir schwer vorstellen, was möglich wäre, sicherlich, also, weil bei den Männern, die Minimumgewichtler sind ja irgendwo im Bereich 1,50 Meter, 1,60 Meter und wenn man da jetzt nicht so einen ganz starken nimmt, sondern jetzt vielleicht einen, der nicht ganz so weit vorne ist und wirklich klein ist und kein, nicht so, ja, extrem athletisch sind, ich meine, so ein Minimumgewichtler hat natürlich auch am Kampftag irgendwie 54 Kilo oder so. Ist jetzt nicht nichts, aber das ist natürlich schon ein großer Unterschied und ja, also sowas könnte ich mir vorstellen, gegen nicht einen Elite-Boxer aus dem Minimumgewicht, So irgendwie Top 30, ich meine, also sicherlich, da ist würde ich so ein, denke ich schon, dass gerade jemand wie Shields oder so da auf jeden Fall gute Chancen hätte, aber sowas wie ein Golovkin oder Sermon oder so, das ist absolut utopisch. Also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass da jemand wie Shields gegen gewinnen würde oder irgendeine andere gute Frau oder eine Frau aus dem Heavyweight oder so. Das kann ich also beim besten Willen nicht. Aber gegen die ganz Kleinen, so einen wirklichen 1,50-Mann, da könnte es schon eng werden. Das wäre auf jeden Fall mal echt ein lustiger Kampf.
So diese Marke von Männern, die dann im Männerhaus landen, weil sie von ihren Frauen verprügelt werden.
Falls es überhaupt so ein Männerhaus irgendwo gibt.
Ne? Das gibt's. Ja. Sowas gibt's.
Echt? Sowas gibt's? Okay, das wusste ich jetzt auch nicht.
Also in Düsseldorf gibt's das, oder das gab's jedenfalls mal.
Okay.
Da waren dann so Männer drin, teils, die dann von Frauen misshandelt worden sind und so. Das gab's. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Das ist jetzt gut 20 Jahre her, dass ich das mal gesehen habe.
Ja, aber es ist halt im Sport, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ist natürlich je nach Sportart, aber die sind brutal. Also wenn man das irgendwo mal so im Fußball so sieht, da, wenn man jetzt irgendwie eine Frauen-Champions-League-Siegermannschaft nimmt, die haben Probleme oder die gewinnen halt auch schon nicht mehr gegen eine normale, nicht mal eine starke, eine Mannschaft aus der B-Jugend-Bundesliga. Wenn man da einfach eine nimmt aus dem unteren Bereich, da gewinnen die schon nicht gegen, da werden die schon abgeschossen. Aber das ist auch, das sind auch Welten, also die sind halt auch schon 16 und fürchterlich athletisch und schnell und so, und das haben mehr Körperlichkeit als die Frauen schon. Also das, im Basketball ist es auch so, da könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendeine Frau mal irgendwo mitspielt. Vielleicht, wenn jetzt irgendwie mal, wenn es da eine geben sollte, die unglaubliche Dreier wirft und alles trifft und unglaublich hohe Quoten werfen würde von der Dreierlinie, sowas wäre vielleicht denkbar, aber schwierig. Aber im Boxen, ich sehe das, also wie gesagt, so ein schlechterer Minimumgewichtler, der ist sicherlich auf jeden Fall machbar für so wie Shields, aber also Sermon oder Golovkin oder so. Kann man nicht machen, also das...
Amir Khan, ja, also, das könnte man machen.
Ja, das da würde ich glaube ich auch mit Shields gehen.
Nein, ja, was denn, Ahnung, 66 Kilo? Also nicht ganz so unterlegen?
Er ist zwar sehr schnell, aber sie hat auf jeden Fall auch Punch, also sie kann da jemanden
anklingen. Ja, und er ist aber auch, er ist jetzt auch Technik, der so Punch hat, die jetzt auch nicht.
Ja, übertrieben nicht, aber sie kann schon Leute anklingeln, so, ne? Also hat man jetzt ein bisschen gesehen, so, vielleicht arbeitet sie, glaube ich, auch mehr daran, keine Ahnung.
Ja, aber wenn man vielleicht so Leute aus so deutschen kleinen Ringveranstaltungen nimmt, irgendwas ganz Leichtes, sicherlich auch wieder was möglich, ne? Also, aber irgendwelche guten Männer aus irgendwie mittleren Gewichtsklassen, nein, also. Das sind einfach die physischen Unterschiede, die Athletik, es ist so viel anders.
Das gilt bei keinem Sport, glaube ich, wo es um Schnelligkeit geht. So, klar, wenn du jetzt Basketball sagst, wenn man steht, aus dem Stand irgendwie gut werfen kann, klar, da kann eine Frau dann vielleicht mithalten, weil sie irgendwie extrem technisch irgendwie talentiert ist und irgendwie einfach Körbe wirft so. Aber ich meine, wenn sie jetzt einen Sprint gegen einen Mann machen muss, der auch athletisch ist, dann verliert sie halt. Ne? Das hat ja irgendeinen Grund, dass es Frauen- und Männerklassen gibt und dass die nicht zusammen bei den Olympischen Spielen in einer Klasse antreten, weil einfach die Männer schneller sind. Ne? Es ist halt vom Körper, man kann es halt nicht vergleichen. So. Es ist halt so. Also die Frauen boxen ja auch kürzer. Das ist ja auch schon mal das. 2 Minuten, klar, manche Frauen könnten auch über 3 Minuten boxen. Manche fordern das ja auch für Frauenboxen, dass sie 3-Minuten-Runden machen sollen. Haben sie jetzt ja auch bei Shields gegen Hammer gesagt, weil sie dann dachten, ja, dann hätten sie vielleicht K.O. gehauen, weil die Runde immer so schnell vorbei war. Aber ich meine, eine Frau, die wirklich 3 Minuten und dann 12 Runden boxt, dann müsste sie halt auch kürzer boxen, weil das wäre irgendwann halt gar nicht mehr dynamisch, selbst wenn die halt sehr konditionell stark ist, weil Frauen halt... Es ist halt so, die sind halt körperlich meistens so, ist halt so unterlegen, man muss ja nicht alles gleich machen, ne? Es ist, selbst wenn die gleich trainieren, so, die Frau wird immer einen kürzeren ziehen. Ist halt so, gerade beim Boxen.
Ja. Es gibt ja auch kaum wirklich Sportarten, wo Mann und Frau gegeneinander antreten. Also würde da sowas wie Reiten oder sowas einfallen, sicher, aber...
Schach.
Ja.
Ach ja, stimmt, sowas, ne?
Darts vielleicht.
Sowas, ja, aber selbst
Kegeln,
sowas...
Sowas, Kegeln könnte man machen. Ja, alles, wo man... Alles ohne Körperkontakt.
Ja, aber auch ja, sowas wie... Ja,
wo es nicht unbedingt so ganz doll auf die Physis ankommt. Vielleicht auch vielleicht noch Tischtennis... Tennis selber ist, glaube ich, schon wieder was anderes.
Ja, ich meine, im Tischtennis würden wir natürlich gegen jede gute Spielerin, irgendwo wahrscheinlich aus der Kreisliga, die würde uns schon unglaublich abziehen. Aber auch da ist natürlich also die Athletik... Das ist
bei mir überhaupt kein Problem, weil ich grauenhaft im Tischtennis bin. Also,
sehr gut im Rundlauf.
Da würde mich jeder abziehen. Stevie Wonder mit ein bisschen Training würde mich abziehen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, du kannst, es gibt wahrscheinlich da irgendwelche 80-jährigen Damen, die einen noch im Tischtennis abziehen würden, einfach weil die es können. Man müsste es einfach trainieren. Also. Und im Tennis ist ja auch so, dass selbst die besten Frauen haben halt gegen, sagen wir mal, ja, ich sag mal, Ex-Spieler, gab manchmal so Vergleiche irgendwie gegen irgendwelche Leute, die Karriere schon beendet haben, selbst da hat eine Frau im Tennis auch keine Chance gegen jetzt, als ob es irgendwie, keine Ahnung, im Tennis jetzt irgendeine Top-Ten-Spielerin, weiß es ich, Pete Sampras heute schlagen würde oder so. Wenn er noch laufen kann, nein. Nein, das ist einfach von der Athletik sind das so Welten. Das klappt halt nicht. Ne?
Das stimmt. Aber wenn eine gute Frau gegen einen Mann antritt, der gar nicht boxen kann, dann endet es so wie Regina Heimich gegen Stefan Raab. Also das kann dann schon lustig sein.
Ja, absolut.
Ja, also die Killerplauze, stimmt.
Also natürlich, also ich sag mal so, in so einer Kneipenschlägerei, Clarissa Shields, würde ich dann doch schon den meisten Herren vorziehen, wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch.
Weil zumindest weiß sie, wie sie nicht getroffen wird und weiß sie, wie sie Schellen verteilt. Und
wo es weh tut.
Genau, das wissen die meisten Männer ja nicht. Ich meine, jeder Mann hält sich natürlich für den Hengst und ich bin super gut und so. Aber ich glaube, auf der Straße ist das dann wirklich selten der Fall. Wer kann schon vernünftigen, einfach nur eine rechte Hand schlagen? So, das sind die wenigsten. Und von daher, so auf der Straße auf jeden Fall. Aber so. Ja, das ist halt auch, keine Ahnung, so ein normaler Mann gewinnt halt auch nicht gegen Christina Hammer oder so, weil die halt körperlich stark ist und doch sehr viel Muskelmasse hat. Da gewinnt ein normaler Mann auch so dann nicht mehr gegen. Aber. Shields ist halt schon zum Beispiel Extraklasse und wenn die dann gegen so ein schlechter, nicht ganz so Elite-Mann aus der unteren Gewichtsklasse, da ist sicherlich was drin. Aber so gegen die großen Namen. Jemand wie Sermon oder so. Das ist
never, ja. Sie wollte sich, glaube ich, auch eher ins Gespräch bringen.
Ja,
so
absolut.
Nur mit Ali-like, ne? Mit so ein bisschen große Klappe und so hat sie auch geschafft. Von daher muss man auch nicht alles so ernst nehmen, was sie sagt.
Nein, ich meine, es ist ja auch mal wichtig, in den Medien zu sein und dadurch bekannt zu werden.
Ich meine, irgendwo war die Frage auch eine Quatschfrage, aber es war eine gute Quatschfrage.
Ja, es gab ja früher auch schon mal irgendwie Gerüchte als, was weiß ich, Birgit Prinz, wer sie noch kennt, das war mal eine gute deutsche Fußballspielerin, die hat die meisten Tore gemacht, immer überall und so. War auch riesengroß und schwer und so. Aber ist im Männerfußball absolut... Natürlich kann man die irgendwo in der Kreisliga gebrauchen, aber das ist die Kreisliga. Und selbst da, wenn es da so Richtung Kreisliga A geht oder so, da kann man im Herrenbereich, die spielen da schon echt guten Fußball, der echt körperlich ist und da wird, also gegen so einen guten A-Ligist, Kreisliga A, gewinnt halt auch keine Frauenmannschaft mehr. Ne? Das ist. Natürlich sind die Frauen alle dann technisch besser und so, aber die haben einfach nicht die Physis so. Und ist halt das Problem halt auch im Boxen. Gut.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich habe letztens bei Boxing Scene gesehen, dass Shen Briggs sich zurückgemeldet hat. Und ein Comeback wieder machen möchte. Ist jetzt nicht, worauf ich mich freue, aber er hat einen interessanten Gegner herausgefordert. Und zwar David Hay. Er möchte, dass er nochmal gegen ihn quasi aus dem Ruhestand zurückkommt und gegen ihn boxt. Glaube ich jetzt nicht. Aber die Idee ist eigentlich interessant. Ich meine, so zwei relative Boxinvaliden. Wer glaubt ihr, wer würde da gewinnen?
Ich würde mich freuen auf den Kampf. Ich finde das echt geil.
Ja, oder? Briggs, so ein 50-jähriger Briggs gegen einen so einen ja schon Sportinvaliden, hey?
Also interessant. Ich würde mit Hay gehen, so Punktsieg Hay, aber. Oh.
Aber so hundertprozentig sicher bist du auch nicht.
Nee, weil Hay ja echt in katastrophalen Zustand war zuletzt so, ne? Aber das ja, sah.
Sah zwar optisch immer noch sehr fit aus, aber.
Fantastisch, also. So,
die Muskeln waren super, aber die Gelenke nicht.
Nee, ich meine, das war im ersten Kampf gegen Dingens war das ja schon so, dass, wie hieß der noch, der Gegner? Wie er da in den Ring reingelaufen ist. Der konnte ja kaum laufen. Das war ja Wahnsinn. Also, ja.
Gegen den Bomber.
Ja. Ah, also ich finde das toll. Gegen Value. Im ersten Kampf, da ist er so rein, mit einem Bein so hinterhergezogen. Das war auch schon echt übel. Ja, ich würde es mir angucken. Also ich hätte echt Bock drauf, dass wir etwas von Kiris Boxen, da sollten wir eine neue Kategorie einführen vielleicht, aber ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Das hätte auf jeden Fall so seinen Reiz, ne? Vielleicht könnte der Sieger dann nochmal gegen Audley Harrison kämpfen oder so. Oder gegen David Price.
Ja, ist eigentlich alles interessant, weil eigentlich alles schon so ziemlich durch ist, ne?
Ja, man könnte auch irgendwie so einen Shot-Weltmeistertitel einführen oder so. Für so Leute, die einfach durch sind.
Und was sagst du, Samira? Wer würde da gewinnen? Briggs, hey, Briggs gegen Briggs?
Hey gegen Briggs, ja, ist halt echt, also ich erinnere mich auch nur noch an den Hey, der sich kaum noch bewegen kann und irgendwie Knieprobleme hat.
Das ist der letzte Hey.
Das ist leider jetzt der
nicht,
letzte
dass der auf einmal nochmal zu einer Form kommt wie vor 10 Jahren.
Ja, deswegen, also ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt besser geworden mit seinen Knien. Aber man muss sagen, Shannon Briggs, Let's Go Champ, habe ich auch schon wieder ein bisschen vermisst, dass er immer überall auftaucht und irgendwie, ja, seine Sprüche klopft. Aber nee, ich würde wahrscheinlich dann trotzdem mit Hay auch gehen, auch wenn er nur noch mit einem Bein boxt. Einfach, weil ich denke, dass er noch ein bisschen schnelleren Handspeed hat. Aber ja,
und ein bisschen mehr Puste.
Ja, das
also
auch.
Also wenn David Hay nicht umknickt, hat er noch mehr Puste und dürfte einen Punktsieg einfahren.
Ja, ich denke, das sind wir uns einig, ja.
Aber die Show wäre sensationell, auf jeden Fall. Also das wäre echt super. Also, weiß ich nicht. Und irgendwie fehlt da noch so der Abschluss bei Shen Briggs. Irgendwie ein so ein Ding muss er doch noch kriegen. Weil er hat so viele Journeymans jetzt verkloppt und immer sich überall hingereist, überall Gas gegeben. Und es hat sich eigentlich gar nicht ausgezahlt. Er hat keinen Kampf mehr gekriegt. Obwohl er so viel weg... Ja, ne? Das ist halt total traurig.
Gar nicht für seine Arbeit, ne? Nee. Seine Reisen.
Ja gut, weil er auch des Dopings überführt worden ist.
Ja, gut.
Er sollte doch eigentlich gegen den Puerto Ricaner da um die WBA-Weltmeisterschaft kämpfen, aber ist ja dann des Dopings überführt worden, dann ist das ja wieder ausgesetzt worden.
Die Fresso Kendo.
Fresso Kendo, genau. Ist der Kampf doch wieder ausgesetzt worden und dann, ja.
Der arme Kerl. Also Shannon, also die Kanone würde ich schon gerne nochmal sehen. Oder gegen Enzo Macarinelli oder so. Warum denn nicht?
Ach stimmt, Enzo Mac, den gibt's ja auch noch.
Ja.
Der die Karriere von Roy Jones beendet.
Ne, der hat ja nochmal geboxt danach.
Ja, aber dann ist er wieder zurückgetreten, leider, weil er ist ein glorreicher Mann. Ja. Aber... Gerne, also Shannon ist auf jeden Fall, die Show stimmt immer bei ihm. Das geht ja den Leuten heute so ein bisschen auch ab, so den Champions von heute und Boxer von heute. So eine Show wie Briggs liefert halt kaum jemand, das ist einfach schade.
Höchstens der Fury.
Ja. Ah, das kannst du ja auch nicht mehr ansetzen, aber... Aber so Shannon Briggs gegen David Price oder so, warum denn nicht? Das wäre doch geil. Aber gegen Hay gerne, also mal gucken. Ich fände es lustig. Und Hay braucht ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld, also von daher sollen sie mal machen.
Wann hat der nochmal sein Comeback gestartet? 2016 oder 2017?
Der Hay?
Ja.
Gute Frage.
2016 sehe ich gerade gegen Marc Demori.
Genau, genau. Stimmt.
Und doch, 2016 hat er sich von seiner Frau getrennt. Vielleicht nichts da dran.
Kann natürlich sein. Die ganzen Alimente und so, die müssen ja auch bezahlt werden.
Ja, ja, und besitzt du irgendwas, was abgegeben werden muss oder so? Kann ja auch sein.
Ja.
Vielleicht deswegen.
Das ist auch ein lieber Mann, ne? Der reist gerne und so. Wer weiß, was er alles so macht.
Ja.
Ja, ja.
Aber Shannon hat gesagt, er will nur gegen Hay nochmal antreten, ja? Also nicht gegen jemand anders.
Ah, okay.
Oder, nee, ich frage, das ist eine Frage. Ob ihr das wisst oder ob er auf jeden Fall nochmal zurückkommen will.
Also, oh, da, ich habe das nur so überflogen. Ach bei so, Boxing Scene. Das müsste ich jetzt selbst nochmal gucken.
Ach, für genug Geld tritt die Kanone noch gegen jeden
gegen
an.
Gegen jeden an, glaube ich auch. Wenn dann
vielleicht sehen wir ihn ja jetzt ja gegen Joshua.
Ja, stimmt.
Oh!
Den kennt man wenigstens. Schillende kennen.
Das wollen wir sehen, die Kanone gegen Joshua. Wer weiß. Ich meine, die Show wäre gut, auch wenn das Schmorlicht vielleicht nicht mehr ganz so interessant wäre, aber vor allem ungesund natürlich für die Kanone, aber schauen wir mal. Gut, gut. Ja, dann wären wir soweit durch für heute, oder?
Genau.
Dann danke fürs Zuhören. Und teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter und so, das Übliche. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, natürlich auch immer melden, immer schreiben. Da freuen wir uns immer und wir beantworten eigentlich auch fast alles. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Adios.